Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 27. März 2024, gleich dem 8. Farbardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Architektur. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Architektur. Wir sprachen über den Brückenbau im Iran. Für den Bau einer Brücke wurde geeignetes Material verwendet, das es vor Ort gab. An der Zahl der Brücken in jeder Epoche lässt sich darauf schließen, wie sehr die jeweilige Regierung Wert auf die Verbesserung der Verbindungswege legte. Der Ghaznavidenherrscher Mahmud Ghaznavi strebte vor allen Dingen nach der Eroberung neuer Gebiete. Überhaupt trat zur Zeit der Ghaznaviden der Handel in den Hintergrund und die Ghaznaviden kümmerten sich wenig um Verbindungswege und Brückenbau. Die wichtigsten damaligen Straßen im Iran gingen von Bagdad aus, welches das Regierungszentrum der Abbasiden war. Sie führten über Tus, Nordost-Iran, Rey, südlich vom heutigen Teheran, Hamedan im Nordwesten des Landes, Isfahan im Zentral-Iran und Shiraz im Süden des Landes. Tus gehörte zu Khorasan im Nordosten. Von dort aus waren Herat und Balch, heutiges Afghanistan, zu erreichen. Eine der Brücken, die zur Zeit der Ghaznaviden gebaut wurde, liegt in der Nähe von Tus. Sie führt über den Fluss Kashfrut. In den Geschichtschroniken und Reiseberichten wird die Schönheit dieser Brücke gelobt und über ihre Entstehung geschrieben. Arthur Pope ist der Meinung, dass diese Brücke zu Lebzeiten des Dichters Ferdowsi errichtet und später restauriert wurde. Als die Mongolen mit ihrem Heer in Iran eindrangen, zerstörten sie viele Städte und Ortschaften. Doch nach einigen Jahren gewann die Wiederherstellung von Straßen und Wegen und der Brückenbau erneut an Bedeutung. Bei diesem Brückenbau wurden jedoch meistens die alten Brückenpfeiler aus der Sassanidenzeiten benutzt und es entstand selten eine vollkommen neue Brücke in dieser Epoche. Khaja Rashiduddin Fazlullah Hamedani, der iranische Wesir des mongolischen Ilkhan, war sehr um den Wiederaufbau Irans bemüht. Er setzte sich neben Leuten wie Amir Ali Shir Navoi für die Restaurierung von Brücken ein. Es heißt, dass er die Anweisung zum Bau von 14 großen Brücken gegeben hat. Aus geschichtlichen Belegen geht hervor, dass die bekannte Khoju-Brücke in Isfahan, welche ein Meisterwerk aus der späteren Safavidenzeit war, auf dem Fundament einer alten Brücke aus der Ilkhan-Ära errichtet wurde. Wichtige Brücken aus der Zeit der Ilkhan sind Abisham, Seitenbrücke, Abu Eshor, Asbi, Torbon, Berenji-Brücke, Djorjarm und Zangule-Brücke. Die Ilkhan hatten ihren Sitz in Sultaniyeh im Nordwesten Irans und die wichtigsten Bauwerke und besten Brücken dieser Epoche wurden in dieser Region gebaut. Die Pole Dukhdar im Süden der Stadt Mione führte über den Ghazal Ozan, den größten Fluss der heutigen Provinz Sanjan, Nordwest-Iran. Sie weist eine Inschrift mit der Bauzeit auf und diese besagt, dass sie Ende des 9. Jahrhunderts nach der Hijra ca. 15 Jahrhundert nach Christus erbaut wurde. Diese Brücke ist immer wieder ausgebessert worden und unter dem gleichen Namen, nämlich Pole Dukhdar, Brücke des Mädchens, sind an anderen Orten im Iran weitere Brücke gebaut worden. Es gibt eine nette Geschichte über diese Namensbezeichnung, von der Madame de la Feu aus Frankreich in ihrem Reisebericht schrieb, wobei sie sich auf die Einheimische berief. Und zwar lautet diese Geschichte wie folgt.
Ein iranischer König hatte eine schöne Tochter. Diese wollte sich von den Menschen und dem Trubel zu Hofe zurückziehen. Da befahl der König, ihr eine Burg im Gebirge zu bauen. Diese Burg nannte er Ashyane-Orab, Adlernest. Nachdem seine Tochter dort eingezogen war, ließ er alle Wege zur Burg zerstören. Zufällig erblickte ein Hirte, der seine Schafe am Fuße des Berges weidete, die schöne Prinzessin, als sie auf der Burg stand und war von ihr bezaubert. Doch er sah, dass kein Weg zur Burg hinaufführte. Da griff er nach seiner Hirtenflöte und begann seine Hirtenlieder zu spielen, die angefüllt waren mit großer Sehnsucht. Bald darauf befahl die Prinzessin, man solle eine Brücke über den Fluss bauen, damit sie die Burg verlassen und sich mit dem Hirten vermählen kann. Die Brücke wurde erbaut und Pole Dukhdar, Mädchenbrücke, genannt. Nachdem der Safavide Schah Ismail die Macht im Iran übernahm, führte er das Land wieder seiner ehemaligen Größe zu. Die Safavidenherrscher, insbesondere Schah Abbas, legten großen Wert auf Handelsreisen und außerdem kamen viele Weltreisende aus dem Ausland ins Land. Daher wurde das iranische Straßen- und Wegenetz ausgebaut und an die Handelswege in andere Länder angeschlossen. Der Bau von Karawansereien und Brücken gewann an Bedeutung. Die prächtige Hauptstadt der Safaviden wurde vom Soyanderud, dem ewigen Fluss, in zwei Teile geteilt und die beiden Stadtufer wurden mit mehreren schönen Brücken miteinander verbunden. Ihr malerischer Anblick steuerte erheblich zum Stadtbild Isfahans bei. Ein hervorragendes Bauwerk von Isfahan ist die Allahverdi-Khan-Brücke. Sie weist 33 gleichförmige Brückenbögen auf, durch die das Wasser hindurchfließt und ist deshalb besonders unter dem Namen Siosepol, Brücke der 33 Bögen, bekannt. Diese Brücke ist 300 Meter lang und 14 Meter breit. Sie ruht auf 34 Brückenpfeilern. Eine Brückenstraße war für Reiter gedacht. Fußgänger konnten die beiden überdachten Gänge an der linken und rechten Seite benutzen. Während die Brückenbögen aus gebrannten Ziegelsteinen bestehen, sind die Brückenpfeiler aus Gestein. Anweisung zum Bau dieser Brücke gab Shah Abbas. Die Kosten und die Verwaltung des Baus übernahm Allah Verdi Khan. Als Baujahr gilt 1675 nach Christus. Quasi bildet die Allah Verdi Khan Brücke das Zwischenstück der schönen Straße Chahar Bagh, vier Gärten, die sich zu beiden Brückenenden fortsetzt. Einige Volksfeste werden an dieser Brücke gefeiert. Im 17. Jahrhundert suchte der französische Weltenbummler Tavernier den Iran auf. Er beschrieb die Stadt Isfahan und die Sioussepol wie folgt. Zu beiden Seiten der Brücke wurde ein Gang angelegt, der überdacht ist, und einige gehen über die Dachbedeckung spazieren. Aber der normale Verkehr verläuft unterhalb der Brücke, die an der Seite zum Fluss offen ist, so dass frische, kühle Luft in den Gang hineinströmt. Es gibt aber noch einen anderen Fußweg, der im Sommer, wenn der Wasserspiegel des Flusses niedrig ist, benutzt wird. Dieser Weg wurde unterhalb der Brücke angelegt. Begehbare Felsplatten wurden nebeneinander angeordnet. Man kann durch alle Brückenöffnungen die Türen aufweisen, unter der Brücke hindurchgehen. Zu beiden Seiten der Brücke sind Treppen angelegt, und der obere und untere Abschnitt stehen miteinander in Verbindung. Diese Brücke ist wirklich meisterhaft erbaut worden und ist das schönste Beispiel für iranische Baukunst. Ein Landsmann Taverniers, der französische Ehe Flandin, hat ca. 200 Jahre nach ihm über die Brücke, die er von nahen besichtigte, geschrieben: Neben der Brücke sind Stuben, in denen die Leute Tee trinken. Abends bieten die Kuppeln und schönen Minarette der Stadt Isfahan von dieser Brücke aus einen anmutigenden Blick. Heute ist die Sioussepol nur noch für Fußgänger benutzbar. Diese Brücke liegt im Zentrum von Isfahan und daher ist dort immer Betrieb. Einen Abend auf der 33 Brücke von Isfahan am Soyan Derud darf kein Reisender verpassen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Khudai mit dem Titel Gum Gashte, das heißt Verwirrt.
ای ساروان زین کاروان یک شاخ گل جا مانده، طفلی در این ظلمت کده از دیگران وامانده، محمل بدار ای ساره با گم کردم گلی را، امشب در این صحرای غم گل بی گل آرامانده. در ظلمت بیابان بر دیده بینا کشم خاری که در پا مانده. طفلی که از دل بستگی دردانه پدر بود، اکنون در این دشت بلا یک گوش تنها مانده. ای ساروان زین کاروان یک شاخ گل جا مانده، طفلی در این ظلمت کده از دیگران با مانده.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Viel Spaß! Liebe Hörerfreunde, im heutigen Teil geht es um die Rolle der Ehefrau in der Familie und den Umgang der Eheleute miteinander. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, hat über die Stellung der Frau zu Hause gemäß einer Überlieferung im Nahjul Fasaha gesagt: Jeder von den Menschen besitzt Autorität und eine Verantwortung. So ist der Mann der Herr der Familie und für sie verantwortlich und die Frau die Dame und Herrin seines Hauses. Die Frau ist also gemäß Islam sozusagen der stellvertretende Exekutivleiter im Hause. In einem Büro übernimmt der Chef die gesamte Verantwortung. Neben seiner Gesamtkontrolle überwacht der Exekutivleiter die richtige Ausführung der Arbeit im Detail. So ähnlich verhält es sich in der Familie. Der Mann muss sich um die Versorgung der Familie und ihre generelle Gestaltung kümmern. Aber innerhalb der Familie ist es die Frau, die die Vorhaben im Einzelnen umsetzen soll. Thank you.
In einer Ansprache vor Frauen am 4. Januar 2023 hat Ayatollah Khamenei einen interessanten Vergleich für die Frau gezogen. Er verglich sie mit wohltuender Atemluft und sagte: Wenn es in der Überlieferung heißt, dass die Frau Reihane ist und kein Rahraman, dann gilt das für die Familie. Ayatollah Khamenei erklärte zu diesen beiden Begriffen: Reihane bedeutet Blume, bedeutet Duft, bedeutet Wohlgeruch, der sich im Raum ausbreitet. Rahraman bedeutet im Arabischen genauer gesagt Arbeiter oder etwa Vorarbeiter. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei schließt aus der Überlieferung: Die Frau ist Reihane, eine duftende Blume und keine Heldin, Arbeiterin, dass der Mann von seiner Frau zu Hause keine Arbeit verlangen kann. Er sagt, gerichtet an die Männer: Ihr sollt nicht denken, jetzt habt ihr eine Frau geheiratet und könnt sie mit Arbeit überhäufen. Nein, wenn sie selber aus freien Stücken etwas machen will, so ist nichts dagegen einzuwenden. Es ist ihr daheim. Aber ansonsten hat niemand, ob der Mann oder jemand anderes, das Recht, sie zu einer Arbeit zu zwingen. Gott hat in seiner Allweisheit im Vers 1 der Sure Nisa die Frauen gesagt: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Dieser Vers verweist auf die gemeinsame Rolle von Mann und Frau für die Fortpflanzung der Menschheit. Während der Koran hier erklärt, dass die Frau einen Beitrag zum Fortbestand der Menschheit leistet, war man in der damaligen unwissenden Gesellschaft, wie an vielen anderen Orten, der Ansicht, die Frau sei lediglich ein Mittel zur Fortpflanzung und dem Erhalt der männlichen Generation. Man betrachtete sie nicht als Teilhabe am Generationserhalt und als jemanden, der die Gestalt und den Charakter der Kinder beeinflusst. Aber im Vers 187 der Sure 2, Sure Barare, heißt es über die Bedeutung von Frau und Mann füreinander: Sie, die Frauen, sind eine Bekleidung für euch, und ihr, Männer, seid eine Bekleidung für sie. Eine Bekleidung hat verschiedene Eigenschaften. Eine der wichtigsten Funktionen von Bekleidung besteht darin, dass sie den Menschen schmückt. Der Mensch liebt das Schöne. Er kleidet sich in der Regel auf eine Weise, dass er gut aussieht. Wenn es heißt, dass Eheleute füreinander wie eine Bekleidung sind, bedeutet es im übertragenen Sinne, dass sie füreinander wie ein würdiges Gewand sind, so dass sie von den anderen in einem schönen Licht gesehen werden. Natürlich darf hierbei auch nicht die wahre Schönheit, nämlich die innere spirituelle Schönheit von Mann und Frau, vergessen werden. Sie besteht in einem guten Charakter und einer guten Moral. In Wahrheit sollen Mann und Frau darum bemüht sein, dass sie moralisch und spirituell gesehen einander würdig sind und schmücken. Sie sollen daher nach Stärkung der Religiosität und Moral in der Familie streben. Im Vers 21 der Sure Rum, Sure 30, spricht Gott außerdem darüber, dass er Gattinnen für die Männer erschaffen hat, damit sie bei diesen zur Ruhe kommen. Er verweist außerdem auf die Liebe und Barmherzigkeit zwischen Eheleuten. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch von eurer Art Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen zur Ruhe kommt. Und er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen euch gemacht. Darin sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Wir sehen, dass in diesem Vers die Ruhe vor der Liebe zu stehen kommt. Eine ruhige Atmosphäre daheim steht tatsächlich ganz oben an. Mann und Frau sollten Ruhe und Frieden als Grundlage für das gemeinsame Leben sehen. Wenn die Mitglieder der Familie zusammen Ruhe empfinden, werden auch die anderen Bedürfnisse gestillt werden. Andere Bedürfnisse bleiben jedoch unbeantwortet, falls daheim keine Ruhe und kein Frieden zustande kommen. In einem solchen Falle gehen sogar die Werte, welche Mann und Frau versucht haben zu erreichen, verloren. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat in seiner vorabgenannten Ansprache im Januar 2023 weiterhin gesagt: Was die Rolle des Ehepartners betrifft, so ist als erstes die Frau Sinnbild für Ruhespendung. In Anlehnung an den Vers: Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch von eurer Art Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen zur Ruhe kommt, sagte Ayatollah Khamenei weiter. Im Beruf hat es der Mann als verantwortlicher Familienfürsorger nicht immer leicht. Wenn er nach Hause kommt, braucht er Ruhe. Diese Ruhe erzeugt die Frau im Hause. Der Mann empfindet Ruhe an der Seite seiner Frau. Die Frau gibt ihm Ruhe. Die Frau soll als Ehepartner dem Mann Zuneigung erweisen und ihm Ruhe spenden. Lest die Bücher von den Ehefrauen der Märtyrer. In diesen Büchern treten Liebe und Beruhigung deutlich zum Vorschein. Und es zeigt sich, dass dieser Mann, der auf den Schauplatz des Kampfes geht, ob nun während der heiligen Verteidigung oder der Verteidigung der heiligen Stätten oder auf andere schwierige Schauplätze, an der Seite dieser Frau zur Ruhe kommt. Und es zeigt sich, wie sich die Aufregung in seiner Seele legt und wie der Faktor Liebe ihn auf den Beinen hält, ihm Mut gibt und Kühnheit und ihn stärkt, damit er handeln kann. Die Frau spendet als Gemahlin Zuversicht, Liebe und Ruhe. Ein natürlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses von Kindern besteht darin, dass sie die Eltern nachahmen. Eltern gehören für ein Kind fest zum Leben. Sie nehmen sich an ihnen ein Vorbild. Genauso wie die Eltern viele Eigenschaften, Gewohnheiten und Überzeugungen von ihren eigenen Eltern übernommen haben, ahmen auch Kinder instinktiv und unbewusst ihre Eltern in vielen verschiedenen Dingen nach. Vorbilder spielen sowohl daheim als auch in der Gesellschaft eine wichtige Rolle und beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Die Eltern sind die ersten Menschen, welche Kinder sehen, wenn sie auf die Welt kommen, und mit denen sie während ihrer Entwicklung ständig kommunizieren. Da die Eltern dauernd mit den Kindern zusammen sind, können sie für diese das beste Vorbild liefern. Es hängt von dem Verhalten und der Sprechweise der Eltern ab, wie Kinder sich verhalten und was sie sagen. Wenn die Eltern sich geeignet und korrekt verhalten, so kann dies das richtige Vorbild für ihre Kinder sein und ihnen eine klare Zukunft bescheren. Verhalten sie sich jedoch nicht richtig, sind sie ein schlechtes Vorbild für ihr Kind und können es dazu bringen, dass es im Leben Falsches tut. Männer und Frauen müssen also in der Familie ihre jeweiligen Pflichten und Rechte beachten und die Tatsache ins Auge fassen, dass ihre Sprechweise und ihre Handlungen und Entscheidungen einen tiefen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder haben.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamide Gholam Ali mit dem Titel Ya Ali Jane Jahan, auf Deutsch O Ali, Seele der Welt.
Ali کنون بر جامان دقان خدا علی جانم علی جانم علی جانم منی علی جانم علی جانم علی جان منی هم ایمانی جهانی را هم امان منی موسیقی
بر چرخ حقیقت آفتاب است علی، مفتاح کلید فتح باب است علی، در گوش خرد در خوشاب است علی، فرمود نبی که بود و راب است علی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens. Wir beginnen unseren heutigen Sonderbeitrag mit einem Wort von Imam Ali, gegrüßt sei er. Er hat gesagt, sei nicht wie jemand, der auf die Seligkeit im Jenseits hofft, aber sich nicht anstrengt und keine guten Taten begeht. Sei nicht wie jemand, der weiß, dass der Weg, den er geht, falsch ist, und er umkehren muss, aber die Umkehr verschiebt. Sei auch nicht wie jemand, der die Guten und Rechtschaffenen liebt, aber nicht wie sie handelt, die Sünde nicht mag, aber in der Praxis einer von ihnen ist. Gott hat dem Menschen verschiedene Fähigkeiten mitgegeben. Er kann sowohl die Vollkommenheit erreichen, als auch an den Abgrund zur Vernichtung geraten. Immer wird er zwischen Gut und Böse hin und her gezogen, aber seine gottgegebene Natur lässt ihn vor den hässlichen Dingen fliehen und macht ihn der Rechtschaffenheit zugeneigt. Was den Menschen vom rechten Weg abhält, ist die Sünde. Die Sünde schwächt die Grundlagen der Moral und des Glaubens. Gott hat den Menschen durch seine Offenbarungszeichen von den Gefahren der Sünde gewarnt. Molavi Rumi, der bekannte iranische Mystiker und Dichter, bringt eine interessante Metapher. Ein Mann pflanzte mitten auf dem Weg einen Dornenstrauch ein. Jeder, der vorbeikam, beklagte sich und sagte, er soll den Strauch ausreißen. Doch er hörte nicht darauf. Die Wurzeln des Dornenstrauches wurden immer kräftiger und der Mann immer älter und schwächer. Schließlich war der Dornenstrauch so groß und stark geworden, dass der Mann nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihn zu entfernen, auch wenn er das gewollt hätte. Mit diesem Beispiel spielt Molavi auf einen Menschen an,
in dem schlechte Eigenschaften Fuß gefasst haben. Solange der Mensch noch jung ist und die schlechten Eigenschaften noch nicht richtig in ihm verwurzelt sind, sollte er die Gelegenheit nutzen, um sie abzubauen. Denn je älter er wird, desto tiefer wird das Schlechte in ihm Wurzeln schlagen, während er selber umgekehrt immer schwächer werden wird. Das Sündigen wirkt sich negativ auf Geist und Seele des Menschen sowie auf die gesellschaftlichen Verhältnisse aus. Viele Missstände gehen darauf zurück, dass der Mensch nicht die Lehren Gottes befolgt. Ein hässliches Verhalten legt sich wie ein dichter Schleier über den Verstand des Menschen und verhindert, dass er zwischen Gut und Schlecht, Recht und Unrecht unterscheiden kann. Das Absinken in blinde Wünsche des Egos nimmt dem Menschen die Kraft, richtig zu denken, und lässt ihn in Ignoranz und Irrtum verfallen. Ein anhaltendes Sündigen ist ein Zeichen dafür, dass die Vernunft den Gelüstern unterlegen wurde. Sünden führen dazu, dass göttliche Segnungen auf dem Weg der Nichtbeachtung seiner Gebote ausgenutzt werden. Deshalb nimmt Gott den Sündigern den Segen wieder fort, damit sie vielleicht von ihren Sünden ablassen. Ein Gefährter, Imam Alis, berichtet, ein Mann kam zum Imam und beklagte sich über die Dürre in seinem Dorf. Der Imam sagte, bitte Gott um Verzeihung deiner Sünden. Ein anderer beklagte sich über seine Armut und auch ihm empfahl er, der Imam, dass er um Vergebung bitten sollte. Da fragte ich den Imam, warum sagst du jedem, der um einen Segen bittet, dass er um Gott um Verzeihung bitten soll? Der Imam erwiderte, es ist ein göttliches Wort aus dem Koran, dort nämlich, wo Noah zu seinem Volk spricht. Bittet euren Herrn um Vergebung, denn er ist voller Vergebung, damit er segensreichen Regen hintereinander aus dem Himmel auf euch herabschickt und euch mit großem Besitz und vielen Kindern hilft und euch mit üppigen Gärten und fließenden Strömen ausstattet.
Sündigen lässt das Herz hart werden. Infolge des ständigen Sündigens verliert der Mensch die ergebene Haltung gegenüber Gott. Er verliert auch seine innere Ruhe, denn durch die ständige Sünde verliert er die Verbindung zu Gott und die göttliche Rechtleitung. Aber die tadelnde Seele im Menschen hält ein Türchen für die Umkehr auf. Nicht alle Sünder hören auf diese innere mahnende Stimme und kehren um. Wer tief in die Sünde versunken ist, hat die Folgen seines Tuns vergessen und Satan rückt ihm das Sündigen in das schönste Licht. Aber es gibt eine Gruppe, die das Gewissen nicht in Ruhe lässt. Die reuevolle Umkehr ist gemäß dem Islam das beste Mittel, sich vor den Folgen des Sündigen in Sicherheit zu bringen. Die reuevolle Umkehr beugt auch weiteren Sünden vor. Einige Sünden bereiten nämlich den Boden für eine Reihe von weiteren Untaten. Aber die reuevolle Umkehr führt zur Vergebung und stärkt die Hoffnung des Menschen und vermindert seinen Kummer. Sie hilft dem Menschen, sein Verhalten zu ändern und seelisch zu gesunden. Einmal ging Maliki Ashtar, der Befehlshaber des Heeres Imam Ali alaihi salam, über den Markt, als er einen Mann zum Scherz und um seinen Kumpanen zum Lachen zu bringen, eine Handvoll Abfall auf ihn streute. Malik schaute ihn nur an, streifte den Abfall vom Gesicht ab und setzte seinen Weg fort. Die Freunde des dreisten Witzboldes hatten Maliki Ashtar, den Befehlshaber des Heeres, erkannt. Sie sagten zu ihrem Kumpanen, »Wehe dir, er wird dir das gehörig vergelten. Da geriet der Tollkühne in große Besorgnis und bereute seine Frechheit. Er lief Malik nach, um ihn um Verzeihung zu bitten. Da sah er den Befehlshaber des Heeres in eine Moschee gehen und dort das Gebet verrichten. So setzte er sich in eine Ecke, bis Malik das Gebet beendet hatte. Dann ging er ängstlich auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Erde und bat um Verzeihung. Malik richtete ihn auf und sagte dann: »Ich bin in die Moschee gekommen, um Gott zu bitten, dir zu vergeben. Ich habe für dich gebetet, Gott wird dir, wenn er will, vergeben.« Der Mann war sehr gerührt. Ihm kamen die Tränen und er dankte Gott dafür, dass der starke, mächtige Malik, der ihn ohne weiteres hätte hart bestrafen können, ihm seinen Fehler verziehen hatte. Rechtschaffene Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anderen ihre Fehler verzeihen. Gott hat diese Eigenschaft im Koran gelobt und der Prophet hat gesagt: Ihr solltet verzeihen, denn Verzeihen trägt zu eurer Größe bei. Verzeiht einander, damit ihr Gottes Wohlwollen findet. Vergebung stärkt die guten Beziehungen. Wenn jeder hartnäckig auf seinen Recht bestehen würde, würde das Leben für alle bitter. Wenn aber jemand seinem Gegenüber verzeiht, nimmt er positiv auf ihn Einfluss. Es ist auch für ihn selber gut. Wut und Hassgefühle wirken sich negativ auf den Körper des Menschen aus. Sie können das Immunsystem stören und Herz- und Gefäßerkrankungen hervorrufen. Menschen mit ihren Freunden und ihren Verwandten gute Beziehungen haben, sind umgekehrt viel gesünder. Natürlich hat das Verzeihen auch seine Grenzen. Darüber sagt Imam Sajjad alaihi salam: Jemand, der dir Schlechtes angetan hat, hat das Recht, dass du ihm verzeihst. Aber wenn du weißt, dass es schadet, wenn du ihm verzeihst, musst du ihn auf gesetzlichem Wege seiner Strafe zuführen. Vergebung ist nicht richtig, wenn sie den Unrechttuenden ermuntert und kühner macht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. We'll be right back.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.